Lehre uns beten. So kommen die Jünger zu Jesus. Und mit dieser Bitte wollen wir auch Anfang dieses Jahres zu Jesus kommen. Ich habe letzte Woche damit begonnen, mit einer kleinen Reihe über biblische Gebete, darüber, was uns Jesus, was uns seine Jünger über das Gebet lehren. Und das ist verbunden mit der Einladung, dass wir ganz persönlich bei Jesus, bei den Aposteln in die Schule gehen. Und ich glaube, dass das wirklich gut ist und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist. Und falls ihr euch fragt, warum, und das kennen wir ja alles und so weiter, dann möchte ich euch drei Gründe geben, warum ich das für wichtig halte. Das erste ist, ich vermute, dass unter euch niemand ist, der gegen Gebet ist, der sagt, nein, wir müssen viel weniger beten, wir beten viel zu viel. Es geht ja nicht, ist ja nicht ein Problem auf der intellektuellen Ebene gemeinhin unter Christen. Aber ich erlebe das bei mir selbst, dass ich oft müde bin, dass ich oft träge bin, dass ich oft abgelenkt bin. Und vielleicht geht das noch zwei, drei anderen hier ähnlich. Und ich glaube, dass wir Ermutigung brauchen, dass wir Erinnerung brauchen an das, was wir eigentlich ja schon lange wissen, dass wir auch Inspiration brauchen aus Gottes lebendigem Wort. Das Zweite ist, ich glaube, wir brauchen auch Korrektur. Was steht im Mittelpunkt unserer Gebete? Und was steht im Mittelpunkt der Gebete von Jesus oder der Gebete, die Jesus uns lehrt? Ich glaube, oft sind das unterschiedliche Dinge. Und ich will gleich dazu sagen, ich habe letztes Mal schon gesagt, Jesus lehrt uns umfassend zu beten. Im sogenannten Vater unser, da ist die Bitte, dein Reich komme, und da ist eben auch die Bitte nach dem täglichen Brot. Aber ich glaube, dass wir manchmal die Schwerpunkte verschieben, dass wir sehr bei unser, mein, mich bleiben. Und da ist es gut, wenn wir uns da korrigieren lassen. Und der Nebeneffekt dabei ist, also wir wünschen uns, oder viele von uns, ich hoffe alle wünschen sich, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und oft sagen wir auch, es ist ein gutes Gebet, und viele beten das auch, hilf mir meine Umgebung, hilf mir mein Leben, hilf mir meine Mitmenschen mit deinen Augen zu sehen, Jesus. Und wie geschieht das? Wie passiert diese Veränderung? Ich glaube, nicht so sehr, indem wir das beten, für das wir sowieso beten, und dann zum Schluss noch hinten dran hängen, ach ja, und lass mich dir auch ähnlicher werden und lass mich mit deinen Augen sehen. Das ist eine gute Bitte. Aber ich glaube, es wird noch viel stärker passieren, wenn wir anfangen, seine Gebete zu beten. Jesus sagt, folge mir nach. Da, wo ich hingehe, soll mein Diener auch hingehen. Und ich glaube, das gilt auch für das Gebet, dass wir ihm nachfolgen. Und dann lassen wir uns prägen von seinen Worten, von seinen Gedanken, von dem, was ihn bewegt. Und schließlich lernen wir Gott tiefer kennen. Wir lernen Gott besser kennen aus einer, ich will mal sagen, Insider-Perspektive. Ja, so wie der Sohn eben dem Vater begegnet, so kommen wir zum Vater in seinen Gebeten. Und der Sohn sagt uns, das ist eine faszinierende Sache, der Sohn sagt uns, was wir, wie wir den Vater bitten sollen, wie wir zum Vater kommen sollen. Der Sohn, der in Ewigkeit Sohn beim Vater ist, der ihn in Ewigkeit kennt. Das heißt, er lehrt uns, dass wir um Dinge bitten, die Gott uns wirklich gerne geben will. Die auf seinem Herzen liegen. Also worum geht es Gott? Worum geht es Gott? Was sind Dinge, die Gott bewegen? Das ist so, wenn du jemandem sagst, wenn dir ein Kollege sagt, geh mal zum Chef und frag den doch mal wegen einer Gehaltserhöhung. Und der hat vorher mit dem gesprochen. Der weiß, der ist gerade in der Laune oder der ist sowieso dabei, gerade Gehälter zu erhöhen. Jesus ist am Herzen des Vaters. Und Jesus sagt uns, wie wir mit dem Vater reden können. Da lernen wir den Vater besser kennen. Das, was auf seinem Herzen ist, das, was ihn bewegt. Letztes Mal haben wir dann vor allem über die Bitte gesprochen, dein Reich komme. Und die ist so ein bisschen auch die Überschrift über dem Ganzen. Weil das ein ganz zentrales Ding ist, was auf Gottes Herz ist, dass seine Herrschaft sich ausbreitet, dass immer mehr Menschen in diesen Bereich kommen. Und heute haben wir einen Text, der am Anfang, der Einstieg in diesen Text zeigt, was passiert denn, wenn das Reich Gottes kommt? Wie sieht denn das aus? Was passiert da? Ich möchte mit euch lesen Matthäus 9, die Verse 35 bis 38. Matthäus 9, 35 bis 38. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Amen. Und nochmal gleich, wer ist der Herr der Ernte? Das ist natürlich Gott, unser Vater im Himmel. Und Jesus sagt, der Sohn sagt, geh zum Vater und bitte ihn, dass er Arbeiter sendet. Also da haben wir eine ganz dichte Kommunikation, will ich mal sagen. Gottes Reich bricht an in Wort und Tat. Das ist das, was Jesus verkörpert in seinem Dienst. Er predigt vom Reich Gottes und er, wenn man sagen, er tut das Reich Gottes. Er heilt, er befreit, er stellt wieder her. Er bringt Leben da, wo Tod ist. Das ist sein Werk, das ist sein Wesen. Und das ist, seine Worte und seine Taten sind aufs Engste miteinander verbunden. Könnte ich sagen, manchmal haben wir so ein Bild, er hatte, das Wichtige war ja, dass er gepredigt hat und dann, damit die Leute ihm auch zuhören, so als Show-Effekt sozusagen, hat er auch ein paar Wunder gemacht. Für irgendeinen Marktschreier. Nein, das, was er da getan hat, das war Ausdruck des Reiches Gottes, was anbricht in ihm. Gott beginnt, seine Herrschaft in einer ganz neuen, tieferen Weise aufzurichten. Er war schon immer König über seine Schöpfung, natürlich. Er ist auch da König, wo ihn keiner anerkennt als König. Er ist Herr und er kann machen, was er will. Aber dieses Reich, das bricht an in den Herzen von Menschen und in Beziehungen von Menschen und in Gemeinschaften. Und das bricht an in dem Kommen von Jesus Christus. Und er baut seine Gemeinschaft des Reiches, zu der wir heute gehören dürfen. Und aus dieser Situation heraus, aus diesem Predigen und aus dem Tun, teilt Jesus sein Herz mit seinen Jüngern und mit uns. In der Situation sind die Jünger ja nicht gekommen und haben gesagt, lehre uns beten. Was sollen wir denn jetzt mal beten? Sondern das war mitten in der Aktion, sagt Jesus plötzlich, schaut euch mal um, betet. Die Herausforderung zum Gebet kommt hier aus dem Lehren heraus, aus dem Dienen heraus, aus den Begegnungen Jesu mit den Menschen. Er spricht nicht über das Gebet als Einsiedler auf einem Berg, wo also die Jünger hochgekrochen kommen und sagen, Meister, was sollen wir beten? Er sagt das auch nicht als geistlicher Leiter nach dem Sabbatjahr, wo er irgendwie die letzten 9 Monate auf einer Lofoteninsel verbracht hat und jetzt sage ich, hatte ganz viel Zeit zum Gebet und genau das müsst ihr jetzt in eurem Alltag auch machen. Und sagt, ja, wie soll das funktionieren? Sondern Jesus sagt das, ich sag mal, mittendrin im Gewühl. Mitten, ja, mit hochgekrempelten Ärmeln. Sie sind hier nicht auf einem Berg. Sie sind hier nicht in einem Boot, sie sind nicht in einer Höhle, sondern vielleicht sind diese Leute, sind sie mitten unter diesen Menschen, denen Jesus dient. Er hat gerade gepredigt und da hat er ein Kind geheilt und da hat er einem blinden Mann das Augenlicht wiedergegeben und da hat er Menschen Worte der Liebe und der Annahme zugesprochen. Und dann dreht er sich zu seinen Jüngern um und sagt, seht ihr, was hier los ist? Betet. Ich habe so ein Bild vor Augen gehabt, was ihr aus dem Fernsehen, einige vielleicht aus eigener Anschauung kennen, ein Missionar oder ein Entwicklungshelfer vielleicht in einem Flüchtlingslager in Afrika, der ein kleines Kind auf dem Arm hat und in die Kamera oder zu einer Besuchergruppe sagt, seht ihr, was hier los ist? Was wir hier brauchen, sind Menschen, die bereit sind zu dienen. So schaut Jesus uns an. Seht ihr, was hier los ist? Er teilt sein Herz mit uns. Er teilt seine Sicht mit uns darüber, was los ist in dieser Welt. Und das ist das, was hier eine Motivation ist zum Gebet, ist geistliche Not. Geistliche Not. Jesus spricht nicht als Richter. Jesus spricht nicht als stiller Beobachter, als Leserbriefautor, der jetzt schon endlich mal sagt, was er schon lange sagen wollte. Sondern er spricht als Diener, der mittendrin steckt. Und als der spricht er über die geistliche Armut in seiner Umwelt. Es ist gut, wenn wir das sehen. Die Bitte um Arbeiter, das ist ja das Gebet, was er uns lehrt, die ist nicht motiviert von der Not in der Gemeinde. Ach, wir haben so wenig Leute. Sondern die ist motiviert durch die Not in der Welt. Und Jesus sieht nicht nur die Welt als großes Ganzes, was einen erschlagen kann. Der Missionspionier Hudson Taylor sprach immer von Chinas Millionen, um Menschen zu motivieren und zu sagen, was für eine riesige Aufgabe da ist. Inzwischen sind es Milliarden, die Jesus nicht kennen. Es geht nicht nur um Millionen, sondern Jesus nimmt den einzelnen Menschen wahr. Er sieht den einzelnen Menschen in seiner Situation. Hier spricht nicht der kühle Stratege, der sagt, im Bereich Human Resources sind wir unterversorgt, wir brauchen hier eine Aufstockung von Manpower. Sondern hier spricht jemand, ihr Lieben, dem sich die Eingeweide umdrehen. Es jammerte ihn, heißt es hier beim Luther. Ist nicht so unser Sprachgebrauch. Dieses Wort kann man übersetzen mit die Eingeweide drehen sich um vor Kummer, vor Schmerz. Da steckt das Wort für Eingeweide drin. Das wird häufig mit Erbarmen oder so übersetzt. Also es bewegt ihn im Tiefsten. Ein ganz starkes Wort, und das taucht auf da, wo der Vater sich erbarmt über den verlorenen Sohn in Lukas 15. Oder der Samariter über den Verletzten. Oder eben, es wird immer wieder gebraucht von Jesus, wenn er Menschen sieht. Wenn er Menschen sieht. Die Menschen, die ihm begegnen, sind nicht Teil einer Statistik. Sie sind keine Statisten. Sie sind nicht Mittel zum Zweck, um seiner Geltungsbedürfnis zu dienen. Mal vor 5000 Leuten predigen, wäre cool. Sie sind auch nicht Anschauungsobjekt. Manchmal denken wir beim Bibellesen sowas, dann sagt er, warum ist dieser blind geboren? Und Jesus sagt, die Kraft Gottes soll an ihm offenbar werden. Aber deshalb ist er nicht an die 40 Jahre blind rumgelaufen, damit dann Gott hat gesagt, du wirst blind, damit dann irgendwann 40 Jahre später mal Jesus kommt und zeigt, wie toll er ist. Nein, er sieht den Blindgeborenen mit seiner körperlichen, sozialen, geistlichen Ausgrenzung. Die Frommen haben ja diskutiert, wer hat jetzt gesündigt. Also das war eine geistliche Dimension auch in dieser Behinderung. Jesus spürt den Schmerz von Maria und Martha, die ihren Bruder verloren haben. Er erbarmt sich über die Frau, die seit 18 Jahren gebunden, verkrümmt ist, verkrüppelt. Er sagt nicht, oh prima, mit der kann ich die heilen und dann kann ich den Pharisäern mal eins auswischen. Heute ist gerade Sabbat, wie passend. Natürlich ist da eine Botschaft drin, wenn er am Sabbat heilt. Dass er sagt, der Sabbat ist ein Tag der Wiederherstellung. Und was mache ich denn anderes, als wiederherzustellen? Aber er sieht diese Frau in ihrer Not. Er sieht auch dich in deiner Not. Und deshalb, ich bete jetzt mehr über diese Bitten, dein Reich komme, und weniger über unser täglich Brot. Aber weil ich das voraussetze, weil ich sage, ja, dann natürlich, er sorgt für uns. Aber dann geht es weiter. Denn Jesus weiß auch, für jeden, und ich spreche jetzt von Jesus, wie er damals seinen irdischen Dienst versehen hat, für jeden Kranken, den er heilt, für jeden Einsamen, den er aufrichtet, für jeden Unreinen, den er anrührt und in die Gemeinschaft reinnimmt, da stehen 100 andere, die nicht zu ihm finden. Er ist ja nicht flächendeckend durch Galiläa und Samarien und Judäa gezogen, hat an jeder Hütte geklopft, hat gesagt, gibt es hier noch Kranke? Und selbst wenn er es getan hätte, das Römische Reich war größer und er hat die Grenzen Palästinas nie oder fast nie verlassen. Als er es getan hat, dann kam der Gerasener im Zehn-Städte-Gebiet, dann kam die kanaanäische Frau und dann hat er wieder Menschen gedient, auch über die Grenzen Israels hinaus. Das ist ein gutes Zeichen. Aber er sieht, da sind Hunderte, Tausende, Millionen Menschen mit einzelnen Schicksalen, die ich noch nicht berühre. Und wenn ihr mir das erlaubt, so menschlich von Jesus zu sprechen, und er wurde Mensch und er wurde verletzlich, das bricht ihm das Herz. Und er will uns darin schulen, er will uns darin prägen. Und das ist meine Frage an uns, ob wir diesen Blick Jesu haben für die Menschen um uns herum. Die Rentnerin in deiner Straße, die keine Familie hat. Der Typ bei der Arbeit, der ständig über andere lästert, um sich über andere zu stellen oder so. Oder auch deine Freunde, deine Familienangehörigen, die so in sich ruhen, denen gar nichts zu fehlen scheint. Wo du dich fragst, wo will Jesus denn bei denen irgendwie mal drankommen? Die ruhen doch so. Kann kein Wässerchen trüben. Wie sieht Jesus diese Menschen? Mit voller Mitleid und Erbarmen, nicht mit Herablassung. Die haben es halt nicht gecheckt. Die wollen das sowieso nicht. Sondern Jesus sieht sie zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die zentralen Probleme sind nicht politischer Natur, sie sind nicht sozialer Natur, sie sind nicht emotionaler Natur. Ja, Jesus ist bewegt, er ist erschüttert über die Blindheit, über das Sterben, über die Behinderung, über die Einsamkeit. Er sagt nicht, das sind doch alles keine Probleme, versteht mich nicht falsch. Christen sind nicht berufen zu sagen, naja, HIV und Hunger und Versteppung, Wüstenbildung in Afrika, ist doch alles egal, Hauptsache die Leute bekehren sich zu Jesus. Nein, das sind reale Probleme, denen real begegnet werden muss. Und wir sollten als Christen da eigentlich in der ersten Reihe stehen. Aber Jesus sieht, dahinter steht eine größere Not. Und die steht eben auch bei denen, die äußerlich gut dastehen, die sich äußerlich nichts anmerken lassen. Er spricht von Heimatlosigkeit, von Orientierungslosigkeit, von Schafen, die ganz gut darin sind, ihren Kopf durchzusetzen. Ich habe mir sagen lassen, dass Schafe recht sture Tiere sein können. Das ist also, wir denken immer so, weil ich hier so Lämmlein bin und so. Ich denke, der denkt da eher an so einen Widder. Aber ohne Hirten sind sie letztlich verloren. Dann laufen wir in irgendeinen Tunnel rein. Wir denken, da sind wir sicher. Und von der anderen Seite kommt der ICE in den Tunnel. Hast du das gelernt? Oder willst du es lernen, diese Menschen um dich herum so zu sehen? Die Menschen, die dich ärgern. Die Menschen, die dich nerven. Die dich einschüchtern. Die Menschen, die dir total egal sind. Diesen Augen von Jesus zu sehen. Jesus sieht die Not der Menschen und sie drückt ihn nicht nieder. Er ist nicht erschlagen und wir sollen es auch nicht sein, ihr Lieben. Manche haben sich ganz abgeschottet vom Leid der Welt, weil sie es nicht tragen können. Und ich finde das menschlich eine nachvollziehbare Reaktion, auch wenn sie dann sehr hässlich aussehen. Ich habe gerade ein paar Leserbriefe gelesen, vielleicht habt ihr gelesen von diesem Flüchtlingsaufstand in Lampedusa, auf dieser kleinen Mittelmeerinsel, wo Menschen, deren Verbrechen ist, ein besseres Leben zu suchen oder überhaupt Leben zu suchen, interniert werden. Und da waren Leserbriefe im Internet und mir ist schlecht geworden dabei. Nach dem Motto, wir haben hier unseren Wohlstand selber erarbeitet und das können die doch auch machen und die Welt soll mir gestohlen bleiben. Das ist eine Reaktion aus Hilflosigkeit natürlich. Weil wir das Leid der Welt nicht tragen können. Aber Jesus hat es getragen. Jesus trägt das Leid der Welt. Und deshalb können wir auch eine konstruktive Rolle in dem Ganzen haben. Er zeigt einen anderen Weg. Er sagt nicht, das hat doch alles keinen Zweck. Was ist schon einer? Das sind schon 12 Leute. Er sagt zu den 12, geht hin in alle Welt. Er sagt nicht, der Boden ist so hart. Er sagt nicht, das ist hier ein Friedhof für Missionare. Er sagt nicht, die Botschaft will doch sowieso keiner hören. Das ist mit Verbindlichkeit, Nachfolge und so weiter. In der Postmoderne bist du verrückt geworden. Er sagt nicht, die Leute sind so gleichgültig. Er sagt auch nicht, oh, ich habe aber so viele negative Erfahrungen gemacht, wo ich das mal versucht habe. Und dann haben sie mich gekreuzigt, ja. Aber es geht weiter. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Oder in Johannes 4 sagt er, hebt eure Augen auf. Seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Und das ist die direkte Folge, die Jesus zieht aus der geistlichen Not um ihn herum. Das ist Gottes Blick auf diese Welt. Er hat nicht nochmal eine extra Offenbarung vom Vater. Und sagt, ach übrigens, das sieht zwar schlecht aus, aber die Ernte ist groß. Nein, er sieht die Menschen und sagt, das ist eine große Ernte. Und das ist die Ernte, eine Ernte, die übrigens für die geerntet werden, das Beste ist, was ihnen geschehen kann. Hier ist ein großes Erntefeld. Und weiß nicht, was ihr denkt. Spricht, ist das hier ein spezielles Wort von Gott über die Dörfer Galiläas im Jahr 33? Oder dürfen wir das übertragen? Was sagt Gott zu Paulus, als er in Korinth ist und wohl etwas eingeschüchtert ist von dieser Stadt? Finde ich ermutigend, dass auch jemand wie Paulus eingeschüchtert war hin und wieder. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Da gab es 5 Leute im Hauskreis oder so in Korinth. Aber Gott sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Die Ernte ist groß. Du bist einer meiner Arbeiter. Und ich glaube, Jesus sagt das über deine Nachbarschaft. Über Marburg, über unsere Region. Die Ernte ist groß. Ich habe hier ein großes Volk. Rechnen wir mit einer großen Ernte? Das ist meine Frage. Dass Menschen, nicht nur einer in 3 Jahren, sondern eine große Zahl von Menschen Jesus kennenlernen, ein neues Leben bei ihm finden, Wiederherstellung in ihrem Leben erfahren. Leben, das die Kraft Gottes nicht was aus alten Büchern ist, sondern real ist. Ich sprach neulich mit jemandem, der aus Norddeutschland nach Marburg gekommen ist und immer noch staunt über die hohe Dichte an christlichen Gemeinden und Werken hier in dieser Stadt. Und man kann sich da ja auch dran gewöhnen. Wenn jetzt auch wieder in Niedersachsen, wenn da ein Auto mit dem Fisch vorbeifährt, dann guck ich immer, kenne ich den. Das habe ich in Marburg relativ schnell aufgegeben. Dieser Mensch, mit dem ich da sprach, schätzte, dass wir hier über 10% wiedergeborene Christen in Marburg haben. Das wäre also etwa das 5-fache des Bundesdurchschnitts der natürlich, wer zählt sowas, ne? Aber es gibt ja so Schätzungen und Projektionen, da wird immer wieder von so um die 2%, vielleicht sind es 1,8, vielleicht sind es 3, gesprochen. Ich würde mich darüber freuen, wenn es so wäre, mit den 10% oder mehr. Ich halte die Zahl eher für übertrieben. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es stimmt. 10% wären Marburg Stadtgebiet, 8.000 Leute. Dann bleiben 72.000 übrig, die nicht mit Jesus leben. In diesem frommen Eldorado, wo es ja an jeder Straßenecke eine Gemeinde gibt. Ich war mal in den USA, da habe ich gelernt, was es heißt, wenn an jeder Straßenecke eine Gemeinde ist. Das sind hier noch ein paar Ecken frei in Marburg, würde ich sagen. Ich habe gelesen, was in den USA passiert ist, immer wieder. Und das fasziniert mich und das inspiriert mich. 1858, also 150 Jahre und ein bisschen, wurden die USA zunächst mal von einer Finanzkrise erfasst, New York, und Menschen haben angefangen zu beten. Es gab die Treffen schon vorher, aber die sind angewachsen. Geschäftsleute haben sich in der Mittagspause in New York, Downtown Manhattan, getroffen zum Beten. Und nach ein paar Monaten kamen jeden Tag 6.000 Menschen in New York zum Beten zusammen. Nicht alle am selben Ort offensichtlich, aber in Gruppen. Und in vielen anderen Städten auch. Und daraus wuchs eine Erweckung, die das ganze Land erfasst hat. Und da gibt es relativ exakte Zahlen. In diesen ein, zwei Jahren, die diese Erweckung angedauert hat, wurden in den USA 1 Million Menschen, die schon irgendwie wenigstens zur Kirche gehört haben, erneuert in ihrem Glauben, erweckt in ihrem Glauben. Und nochmal 1 Million Menschen sind überhaupt neu erstmals einer christlichen Kirche beigetreten, weil sie zum Glauben gekommen sind. Damals hatten die USA 30 Millionen Einwohner. Ich habe das mal hochgerechnet, Marburg wären das also 2.500 oder bundesweit 2,5 Millionen. Wenn wir ähnliche Dimensionen erleben. Und das waren Zeiten, und wir denken immer, früher waren die Leute ja immer viel frommer. Und immer wieder, gerade wenn man über Erweckung liest, wird oft die Situation beschrieben, die wie sie vorher war. Leere Kirchen, Gleichgültigkeit über den Glauben, Pastoren, die irgendwelchen Senf erzählen, aber nicht das lebendige Evangelium, tote Kirchen. Das gab es immer wieder im 17., im 18., im 19. Jahrhundert. Und immer wieder hat Gott Feuer da reingeworfen und hat neues Leben gegeben und hat eine große Ernte gewirkt. Und das ist meine Frage an uns. Rechnen wir damit, wenn Jesus sagt, die Ernte ist groß? Was ist groß für Gott? So, und jetzt ruft uns Jesus zum Gebet. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das Erste hier, was wir nicht überlesen dürfen, ist, Gott ist der Herr der Ernte. Er hat sie in seiner Hand. Er hat es unter Kontrolle. Er will die Ernte. Und er will, dass wir uns dafür, dass wir zu ihm kommen deswegen. Deshalb sagt Jesus hier nicht, und jetzt mal los. Packt mal an, sondern er sagt, bittet den Herrn, geht zum Vater. Das, was ihr dann auch tun sollt, da komme ich gleich zu, das geht nur aus der Gemeinschaft mit ihm, aus der Begegnung mit ihm. Und er will Reiches schenken, aber er will, dass wir ihn darum bitten. Es kommt nicht einfach wie ein warmer Sommerregen, mit dem keiner gerechnet hat. Sondern Gott möchte seine Kinder bewegen, dass sie es hereinbeten. Weil er uns beteiligen will an seinen wunderbaren Werken. Dass wir sagen können, ja, wir waren dabei. Wir waren einer von diesen 6.000, die sich da zum Gebet getroffen haben. Das Gebet um Mitarbeiter ist uns nicht fremd. Auch in dieser Gemeinde nicht. Aus gegebenem Anlass sozusagen. Wir immer wieder in der Situation sind, dass die Bettdecke irgendwo zu kurz ist, egal wo man dran zieht, kriegt kalte Füße. Aber Jesus lehrt uns dabei eine klare Ausrichtung auf das Reich Gottes. Über unsere akuten Gemeindebedürfnisse hinaus. Es geht nicht um neue Mitarbeiter, einfach damit der Laden läuft, damit wir nicht so oft drankommen oder was weiß ich. Das ist alles legitim, natürlich. Jesus möchte nicht Diener, die sich verpulvern und aufreiben, einfach für nichts. Aber er sagt, bittet den Herrn der Ernte, damit das Reich sich ausbreiten kann, damit es weitergehen kann mit dem Reich Gottes, das Gott sei Dank größer ist als diese Gemeinde oder eine der Gemeinden in dieser Stadt. Damit mehr Menschen in den Dienst gehen, zu verkündigen, zu heilen, zu befreien, wie Jesus es getan hat. Und damit mehr Menschen hören, damit mehr Menschen geheilt und befreit werden. Wie können wir da konkret beten? Das Erste, natürlich, wir beten für Verstärkung in bestehenden Diensten. Und wir beten, dass sie zur Ernte beitragen können. Dass dadurch Gottes Reich wächst. Und wenn wir merken, dass wir Dienste aufrechterhalten, die keinen Einfluss aufs Reich Gottes haben, also damit nichts zu tun hat, dann sollten wir überlegen, ob wir den nicht dicht machen. Es gibt manches, was an vorderster Front läuft, in Anführungszeichen. Es gibt auch Dienste, die mehr im Hintergrund sind, die aber dazu beitragen, dass andere dienen können. Jesus hatte Leute, die ihn und seine Jünger versorgt haben. Die haben vielleicht nicht selber gepredigt und Kranke geheilt, aber die hatten einen wichtigen Dienst. Oder die Apostel setzen dann Männer ein, die für die Versorgung der Witwen sorgen sollen. Nicht, weil sie sagen, das ist uns zu ungeistlich, sondern sagen, wir wollen das tun, wozu wir berufen und begabt sind. Aber sie haben ihren Anteil am Reich Gottes. Und einer von denen war Stephanus, der erste Märtyrer war, der erste, der für sein Bekenntnis zu Jesus mit dem Leben bezahlte. Das war kein niederer Dienst, den er gemacht hat. Aber es soll dem Reich Gottes dienen. Und dass das sich ausbreitet. Also, wir beten auch da, auch in diesen Hintergrunddiensten um Arbeiter, auch damit andere wieder freigesetzt werden können. Wir haben noch die Situation, dass viele vieles machen und manche bei fast jedem Mitarbeitertreffen dieser Gemeinde zugegen wären, wenn sie dann immer das auf sich nehmen würden. Aber dann hätten wir keine Zeit mehr, die Dienste zu machen. Ich wünsche mir, dass wir uns da mehr konzentrieren können in Zukunft. Sagen, einer hat einen Dienst und den macht er mit ganzem Herzen. Und da brauchen wir aber weitere Erntearbeiter natürlich. Und dann wollen wir aber auch beten um ganz viel Kreativität, um neue Impulse, um neue Akzente, um neue Dienste, um neue Initiativen, um Menschen, die sich auf den Weg machen, ohne dass das irgendeinen Namen hat, dass auf dem Kärtchen steht ein Dienst der Ansgar Kirche Marburg oder so, sondern einfach, dass einer zu seinem Nächsten geht. Und eine Wagenburg-Mentalität sagt, du liebe Zeit, wir haben doch noch gar nicht alle unsere Dienste jetzt hier mit 120%iger Besetzung abgedeckt, sodass wir auch Krankheit abdecken können und jetzt fängt ja schon wieder was Neues an. Ich glaube, eine Reich-Gottes-Mentalität würde sagen, Halleluja, da sind neue Wege, wie sich Gottes Reich ausbreitet. Natürlich brauchen wir Augenmaß dabei. Wir können uns auch verzetteln. Aber ich freue mich über jede neue Ernteinitiative. Auch wenn ich an die vielleicht vorher noch gar nicht gedacht habe. Und schließlich beten, ich hatte das gesagt, mit denen, die Jesus unterstützt haben. Wir beten auch um Arbeiter, deren Dienst unter anderem im Geben besteht. Die materielle Mittel zur Verfügung stellen, vielleicht mehr als das anderen möglich ist. Nicht einfach damit das Vereinsheim schön ist und eben damit der Laden läuft, sondern damit Reich Gottes sich ausbreiten kann. Damit die Erntearbeiter auch Erntewerkzeuge in der Hand haben können, um in dem Bild zu bleiben. So, dann ist noch die Frage, wo kommen denn die Arbeiter eigentlich her? Die kurze Antwort wäre, das ist Gottes Problem, Halleluja. Ein paar Hinweise vielleicht doch, die wir vom Wort her geben können. Sie kommen aus der Ernte selbst. Sie kommen aus der Welt. Wir lesen das in Matthäus 9, wo unser Text steht. Am Anfang des Kapitels beruft Jesus den Matthäus oder Levi von seinem Zollhäuschen in die Nachfolge. Und hier ist er schon dabei. Und im nächsten Kapitel wird er selber ausgesandt als Erntearbeiter. Es kann schnell gehen. Dann, die Arbeiter kommen, ich will mal sagen, aus der Etappe. Das sind Christen, die noch nicht in der Ernte sind, die sich noch nicht haben einpflanzen lassen in irgendeinen Dienst. Wo auch noch keine Frucht wächst, wo Gaben auch verkümmern. Und da sagt Jesus, betet, dass diese Menschen aktiviert werden. Und dann kommen die Arbeiter aus dem Lazarett. Wir erleben es ja immer wieder, dass Christen außer Gefecht gesetzt werden. Oder dass Menschen Christen werden und erstmal einfach ganz viel damit zu tun haben, sich zu sortieren und Jesus an sich ranlassen, dass er sie heilt. Und das ist wunderbar. Und Gemeinde soll auch so eine heilende Gemeinschaft sein, wo es nicht sofort darum geht, oh schön, dass du da bist, hier ist die Hacke sozusagen oder die Sense, sondern wo auch Raum ist, heil zu werden. Aber dann geht es eben auch weiter. Ja. Olaf Neumann hat es immer wieder so ausgedrückt, dass Gemeinde beides ist. Gemeinde als Lazarett, wo wir heil werden können und Gemeinde als Trainingslager, wo wir fit gemacht werden für den Einsatz in der Ernte. Und dann, das will ich euch auch verraten, damit ihr nicht hinterher euch beschwert, die Arbeiter kommen von den Betern. 9 Vers 38, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und wir wissen dann nicht, ob sie dann zwischendurch gebetet haben, aber es geht nahtlos weiter in 10 Vers 1. Und bei Matthäus, als er das geschrieben hat, gab es noch keine Kapiteleinteilung. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese und so weiter. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach und so weiter. Predigt und sprecht, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Jesus sagt, betet für Arbeiter in der Ernte. Und das nächste, was wir von ihm hören, ist übrigens, ihr lieben Beter, jetzt geht's los. Auf den Weg. Und das ist eine ganz natürliche Sache. Jesus fängt damit an, dass er dir ein Herz schenkt für Menschen. In deiner Nachbarschaft. In deinem Semester. Vielleicht auch in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Du siehst irgendwelche Kämpfer, irgendwelche Hamas-Kämpfer im Gazastreifen, im Fernsehen und verstehst, das sind nicht nur irgendwelche Mordbuben, sondern das sind Schafe, die keinen Hirten haben. Und irgendjemand muss ihnen von der Liebe Jesu weiter sagen. Und du fängst an, dafür zu beten, dass Gott Arbeiter in diese große Ernte sendet. Glaubt ihr das, dass Hamas-Leute Jesus anbeten können? Natürlich. Er kann durch den Hass durch. Und du betest für Christen, die diesen Menschen in seiner Liebe dienen. Und irgendwann wendet Jesus sich dir zu und sagt, ja, was ist mit dir? Und er hat den Jesaja gefragt. Jesaja 6, ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und Jesaja sagt, nicht mir fallen da ein paar Leute ein aus meinem Heimatdorf, mit denen rede ich mal, sondern Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Jesus ruft uns zu beten um Arbeiter in der Ernte und es wird uns ereilen, dass wir selber unseren Platz finden in dieser Ernte. Und er hat einen Platz für dich und er weiß, was gut ist für dich und welche, ob du der bist, der den Hamas-Kämpfern das Evangelium predigt oder ob du der bist, der die Rentnerinnen in deiner Nachbarschaft besucht, die sonst niemanden haben, der sie besucht oder irgendwas anderes. Da hat er den perfekten Platz für dich. Da musst du keine Angst haben, dass er irgendwas ganz Fürchterliches mit dir macht, was nicht zu dir passt. Der Herr der Ernte ist der, der dich geschaffen hat mit deinen Gaben. Aber er wünscht sich, dass wir uns von dem bewegen lassen, was sein Herz bewegt. Und das wird dann auch unsere Arme und unsere Beine bewegen. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns beten lehrst. Dass wir nicht irgendwelche Gebete versuchen, um irgendwie einen Kontakt zum Ewigen, zum Göttlichen hinzukriegen, sondern dass du auf die Welt gekommen, auf die Erde gekommen bist, um uns den Weg zum Vater zu zeigen, um uns das Herz des Vaters zu zeigen. Und Jesus, wir danken dir für dein großes Erbarmen. Du bist ja allwissend und du weißt, was im Menschen ist. Und du lässt es immer noch zu, dass es dir das Herz bricht, wenn Menschen ohne dich sind, wenn Menschen ohne Hoffnung sind in dieser Welt. Danke dafür, danke für dein Erbarmen, mit dem du ja auch dich über uns erbarmt hast und uns hineingeliebt hast in dein Reich. Und danke, dass du diese Sicht mit uns teilst, dass wir da eine große Ernte vor uns haben. Dass wir nicht die Letzten sind, die noch übrig sind, der Letzte macht das Licht aus, sondern dass eine große Ernte ist, dass du viele Menschen von Norden, Süden, Osten, Westen dazu bringen willst, die zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und Jesus, wir beten, dass du unsere Herzen formst. Wir beten, dass du weiter uns beten lehrst. Und wir beten, dass wir bereit sind, wenn du uns rufst. Dass wir uns nicht verkriechen, dass wir nicht sagen, hier bin ich, Herr, sende meine Schwester. Sondern, dass wir uns rufen lassen von dir. Amen.